Der Papst ist tot. Der heilige Stuhl ist vakant.
Der Papst ist nicht nur im Oscar-prämierten Film Konklave tot, sondern jetzt auch in echt. Einen Tag vor seinem Tod hatte er noch den österlichen Segen gesprochen.
Und ich glaube, da hat er wirklich nochmal das gemacht, was er auch gelebt hat als Papst. Jetzt konnte er, glaube ich, auch Frieden finden.
Das sagt Mara Klein. Mara ist kirchenpolitisch aktiv, setzt sich für Reform in der katholischen Kirche ein und fragt sich,
wer kommt jetzt als nächstes?
Wer neuer Papst wird, hat natürlich großen Einfluss darauf, in welche Richtung sich die katholische Kirche bewegen wird. Wie blicken junge KatholikInnen wie Mara auf die Papstnachfolge? Und wie hart ist der Machtkampf im Konklave, also bei der Papstwahl? Das schauen wir uns heute an. Fest steht, es dürfte spannend werden.
Also nach meiner Erfahrung übertrifft die Wirklichkeit in der römisch-katholischen Kirche oft das, was sich Filmemacherinnen und Filmemacher oder Journalistinnen und Journalisten so vorstellen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Was bedeuten die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne ganz konkret? Das fragen wir uns bei Unboxing News. Wir liefern euch persönliche Perspektiven und auch die Hintergründe dazu. Heute ist Dienstag, der 22. April 2025. Er war ein Papst, der bescheidener als seine Vorgänger aufgetreten ist. Ohne die traditionellen roten Papstschuhe, ohne Gold. Ein Papst, der die Armen im Blick hatte. Und der nach eigenen Aussagen normal sein wollte. Der seine abgewetzte Aktentasche deshalb am Anfang auch selbst getragen hat.
Nun, ich habe die Tasche getragen, weil ich das immer so getan habe. Wenn ich reise, trage ich meine Tasche. Wir müssen uns doch daran gewöhnen, normal zu sein.
La normalità della vita.
Nach 12 Jahren als Papst ist Franziskus zuletzt ziemlich krank gewesen und er klang schon sehr geschwächt, als er am Sonntag noch den traditionellen Ostersegen Urbi et Orbi gesprochen hat.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
Es war sein letzter öffentlicher Auftritt. Einen Tag später ist Papst Franziskus mit bürgerlichem Namen Jorge Mario Bergoglio an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Und das hat natürlich auch Mara Klein mitverfolgt. Mara arbeitet am Institut für christliche Sozialwissenschaften an der Theologisch-Katholischen Fakultät in Münster und ist kirchenpolitisch aktiv.
Gerade bin ich Vizepräsidentin des Synodalen Ausschusses, also einer Reformbewegung innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland. Und ich bin aktiv in queeren katholischen Gemeinschaften wie Out in Church oder dem LSBT-Komitee.
Welche Bilanz zieht Mara mit Blick auf Papst Franziskus? Also hat er positiv was verändert oder eher nicht so?
Ich glaube, das ist ambivalent. Also Papst Franziskus hat mit seinen über 10 Jahren Pontifikat, also Regentschaft quasi, die er jetzt Papst war, die Kirche auf jeden Fall geprägt. In Bezug auf meine Themen, also Queerness und Geschlechtergerechtigkeit, hat er auf jeden Fall durch seinen seelsorgerischen Ansatz, durch seine Initiative für die Unterdrückten, wo er sehr großen Fokus drauf gelegt hat von Anfang an, was bewegt, würde ich schon sagen. Aber gleichzeitig fallen in seine Regentschaft auch gerade jetzt in den letzten Jahren auch eben Dokumente von den Dikasterien, die Ministerien, wenn man so will, des Vatikan, die queerfeindlich sind, die insbesondere transfeindlich sind, die auch die gleichgeschlechtliche Ehe verhindern, sogar Segensfeiern im kirchlichen Kontext verhindern in Deutschland. Und das muss ich natürlich auch sehen. Also er hat auf der Ebene der Seelsorge, auf der Ebene des Persönlichen, hat er wirklich Türen geöffnet für die queere Community. Also queere Menschen hatten bei ihm Audienzen. Er hat mit ihnen zum Mittag gegessen. Er hat öffentlich unterstützt auch. Er hat öffentlich zurechtgewiesen, zum Beispiel die Bischofskonferenz in Ghana, die sich für das Todesurteil ausgesprochen hat, für Homosexuelle. Die wurde zurechtgewiesen zumindest. Und das sind so Türen, die geöffnet wurden. Also dieses, das sind Menschen, die mit ihren Geschichten ein Recht darauf haben, katholisch zu sein, die willkommen sind. Und das hat einfach die Art und Weise geändert, wie über queere Menschen gesprochen werden kann. Auch von Seiten der Theologie her. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Auf der Ebene des Gesetzlichen hat er nichts verändert. Ich würde sogar fast sagen, eher noch zementiert, was dringend der Überholung bedürfte, aus meiner Sicht.
Hm. Das heißt, ein bisschen ambivalent, sagst du. Du hast auch gesagt, du schaust jetzt natürlich auch auf das, was kommt. Blickst du mit Sorge oder mit Hoffnung auf die nächste, auf die kommende Papstwahl?
Mit Spannung. Also ich sehe so drei Optionen. Also entweder wird es ein moderater Papst, ich würde jetzt Franziskus als moderat zum Beispiel einstufen, der das so fortführt. Oder es wird ein konservativerer Papst, der da eher noch mehr auf Linie der Lehre bleibt und damit die Situation für queere Menschen in der katholischen Kirche verschärft wieder. Oder es wird ein liberalerer Papst, der Franziskus' Linie in der Seelsorge aufgreift und das verstetigt, auch in der Lehre, in Dokumenten und da noch mehr Türen öffnet, das weiterträgt.
Hm. Das heißt aber, ne, wenn es ein konservativerer Papst werden sollte, dann würde das schon auch ganz konkret Auswirkungen auf dich und vielleicht auch deine Beziehung zur Kirche haben?
Ja, also vor allem auch im professionellen Rahmen, nicht wahr? Dass ich nicht in der Theologie bleiben können werde mit meinen Themen, das ist klar. Und das wird noch klarer werden unter einem konservativeren Papst. Die Stelle des Papstes ist eine mit extremen Einfluss auf rechte Bewegungen in der ganzen Welt. Also die können sich beziehen dann auf den Papst zum Beispiel. Und da gibt es sehr viele queere Menschen, die potenziell existenziell davon betroffen werden, wenn der Vatikan sich transfeindlicher oder queerfeindlicher äußert, als er es aktuell unter Franziskus getan hat. Da müssen wir nur in die Staaten schauen zum Beispiel, wo Leute wie Vance und Trump sich ganz aktiv auch auf katholische Kirche beziehen. Der jetzt verstorbene Papst hat da noch stark gegengehalten, zumindest was die Migrationspolitik angeht. Aber auch für die transfeindliche, queerfeindliche Politik bezieht sich Vance zum Beispiel auf die katholische Kirche, auf den Katholizismus. Und das könnte sich halt nochmal sehr stark verschärfen. Für Menschen nicht nur in den Staaten, sondern halt auch weltweit, wo die katholische Kirche Einfluss hat.
Mara schaut also mit Spannung, aber auch mit einer gewissen Sorge auf den Nachfolger von Papst Franziskus. Und ihr ambivalentes Urteil über den verstorbenen Papst, das teilt auch Christiane.
Ich bin Christiane Florin. Ich leite die Abteilung Kultur aktuell bei Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Und ich war vorher viele Jahre Religionsredakteurin im Deutschlandfunk.
Christiane ist auch der Meinung, Papst Franziskus hat mit seinem bescheidenen, nahbaren Auftreten einen anderen Ton gesetzt. Er hat sich für mehr Gerechtigkeit und für die Rechte von Geflüchteten eingesetzt. Aber Christiane sagt auch,
an der Geschlechterungerechtigkeit, an der Diskriminierung von Frauen hat er nichts verändert. An der Diskriminierung queerer Menschen hat er auch nichts verändert. Er hat allenfalls in der Art, ja, wie man darüber spricht, etwas verändert.
Jetzt ist jedenfalls ja die Frage, wer kommt nach Franziskus? 2 bis 3 Wochen nach dem Tod des Papstes beginnt das Konklave, also die geheime Papstwahl. Mehr als 130 Kardinäle aus der ganzen Welt dürfen wählen. Die schließen sich in der Sixtinischen Kapelle in Rom ein und wählen so lange, bis ein Kandidat die nötige Mehrheit hat. Ja, und wer den Film Konklave gesehen hat, bekommt zumindest eine Ahnung, was da jetzt abgehen könnte.
Das ist ein Konklave, Aldo, und kein Krieg.
Es ist ein Krieg. Und du musst dich bekennen, wo du stehst.
Ja, das ist ein Hollywood-Streifen. Aber was glaubt Christiane? Ist das ansatzweise realistisch, dass es da eben diese Machtkämpfe gibt bei der Wahl zwischen einem ultrakonservativen Lager und den Reformern? Dass es da Intrigen gibt und sich jede Seite durchsetzen will?
Also nach meiner Erfahrung übertrifft die Wirklichkeit in der römisch-katholischen Kirche oft das, was sich Filmemacherinnen und Filmemacher oder Journalistinnen und Journalisten so vorstellen. Ja, also, ne, also es gibt selbstverständlich gibt es diese Machtkämpfe. Selbstverständlich ist der Papst die Spitze dieser römisch-katholischen Monarchie und kann ja eigentlich aus der Machtfülle des Amtes heraus alles entscheiden. Und das ist nicht unwesentlich, wer diese Position innehat und was man kirchenpolitisch will. Mhm. So, und diese Kämpfe finden selbstverständlich statt. Und da geht es, auch wenn sich das vielleicht aus deutscher Perspektive nicht so erschließt, weil wir ja in Deutschland doch stark den Eindruck haben, dass der Einfluss der römisch-katholischen Kirche oder der Kirchen insgesamt zurückgeht. Aber aus der Perspektive einer Weltkirche geht es selbstverständlich um Einfluss, um Kursbestimmung und um Macht.
Jetzt hat Franziskus in seiner Zeit ja viele Kardinäle ernannt, die unbekannt waren, die nicht so einen engen Kontakt zu Rom hatten, die aus Ländern auch des sogenannten globalen Südens kamen. Und BeobachterInnen gehen deshalb gerade davon aus, dass das eine schwierige und auch sehr offene Konklave werden könnte. Würdest du da zustimmen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja unübersehbar, dass der Papst Kleriker aus Regionen der Welt zu Kardinälen ernannt hat, die bis zu seiner Amtszeit gar nichts vorkamen. Wenn ich mir hier die Liste anschaue, noch aus den letzten Jahren, 23, 24, Südsudan ist dabei, Tansania, Malaysia, dann auch Argentinien, das Land, aus dem er kommt, Ecuador, Chile, Japan, die Philippinen, die Elfenbeinküste. Er hat allerdings auch viele italienische Kleriker zu Kardinälen ernannt. Aber das ist ja schon auffallend, dass sehr viele Kardinäle aus Regionen kommen, die vorher so gar nicht auf dem Schirm von Päpsten waren. Also Europa hat, was die Zusammensetzung des Konklaves anbetrifft, eine geringere Bedeutung. Es war ja früher zum Beispiel auch verbreitet, eigentlich absolut üblich, dass der Erzbischof von Berlin, also Deutschland, dass der auch Kardinal wurde. Das hat Franziskus nicht gemacht. Also Deutschland hat er da gar nicht mehr bedacht.
Und was könnte das dann für die nächste Papstwahl bedeuten? Ist es dann eher wahrscheinlich, dass sein Nachfolger eher auch in seine Richtung geht und auch wieder ja eher die Armutsbekämpfung in den Fokus legt, auch bescheidener auftritt? Oder ist es eher, geht's eher in die andere Richtung? Auch wenn man sagt, du hast auch gesagt, die Weltkirche spielt eine große Rolle, dass vielleicht das Pendel doch auch wieder nochmal in eine andere Richtung ausschlägt?
Das ist bei der römisch-katholischen Kirche wirklich sehr schwer vorherzusagen. Also es gab auch immer die Fälle, dass auf einen, ich sag mal, eher weltoffenen Papst ein Reaktionär gefolgt ist. Also für mich wäre es jetzt schwer vorstellbar, dass ein Papst wieder im gesamten Ornat mit Gold und diesen roten Schuhen da auftritt. Mhm. Aber ausgeschlossen ist es nicht. Was allerdings sich in der Amtszeit von Franziskus gezeigt hat, ist ja schon durch all die Synoden, die er einberufen hat und auch all die Umfragen, die er ja gemacht hat. Er hat ja die Gläubigen regelrecht befragt. Was ist euch wichtig zu den Themen? Da kam ja raus, dass es nur mitnichten so ist, dass zum Beispiel die Gleichberechtigung von Frauen nur ein Thema der römisch-katholischen Kirche in Europa ist, sondern da kam schon raus, dass das ein weltweites Thema ist. Frauen werden eben weltweit unterdrückt. Und es ist einfach falsch zu sagen, das sind so deutsche Sonderanliegen. Ja. Aber was da jetzt genau austariert wird, ob man diesen Weg, den er ja eingeschlagen hat, so einer ja produktiven Irritation, dass man also so Dinge macht, die so unerwartet sind, auch Entscheidungen versucht auf andere Weise zu finden, wie er das praktiziert hat, ob da jemand diesen Weg weitergeht oder ob sich eher ein Lager durchsetzt, das sagt, aber wir brauchen jetzt erstmal nach diesen 12 Jahren der Unruhe und der ständigen Überraschung brauchen wir jetzt erstmal Ruhe. Ja, so, wir wollen das jetzt nicht mehr, dass Gläubige befragt werden, dass Laien, Laiinnen mit am Tisch sitzen und dass da weit beraten wird. All dieses ganze Verfahren wollen wir nicht mehr. Also das ist alles innerhalb der römisch-katholischen Kirche möglich. Ich glaube nicht, dass er so viele Akzente gesetzt hat und dass er hat nicht so viel festgelegt, dass man sagen kann, das ist unveränderlich. Daran müssen sich Folgepäpste halten. So ist das bei ihm nicht gewesen. Mhm. Er war ja eher zaudernd in Entscheidungen. Er hat ja kaum Entscheidungen getroffen. Mhm. Er hat nur Prozesse angestoßen.
Glaubst du, dass je nachdem, wer ihm als Papst nachfolgen wird, auch aus, ja, ob es eher ein reformorientierter ist oder doch wirklich ein ultrakonservativer, dass dann in der Kirche marginalisierte Gruppen, also auch Frauen, queere Menschen, doch auch Sorge haben müssen, dass die Reformen, die Franziskus oder die Veränderungen auch im Umgang, in der Kommunikation, die er ja dann doch an manchen Stellen gemacht hat, dass das wieder zurückgedreht wird und da so eine zumindest eine Fortschrittstendenz in manchen Bereichen wieder zurückgeht?
Ja, das glaube ich. Das glaube ich, weil also ein Thema, das Franziskus ja vom Anfang seiner Amtszeit bis zum Ende beschäftigt hat, das war sein Appell, in Geflüchteten die Menschen zu sehen und nicht eine Belastung oder sogar Feinde, die man bekämpfen muss, die man fernhalten muss aus dem eigenen Gebiet. Und da hat er ja den auch schon sich 2013 abzeichnenden rechtsextremen, rechtspopulistischen politischen Tendenzen deutlich widersprochen. Ich sehe aber die katholische Kirche in der Gefahr, gerade beim Thema Gender, Geschlecht, sexuelle Orientierung, die Diskriminierungen, die es gibt, zu verdoppeln. Denn ich meine, das tut sie ja jetzt auch noch. Im Großen und Ganzen verdoppelt die römisch-katholische Kirche eine Diskriminierung, die es politisch in vielen Ländern noch gibt oder wieder gibt. Und das ist, glaube ich, eine große verführerische Kraft, die davon ausgeht, sozusagen auf dieser Welle mitzuschwimmen oder sie noch mal religiös zu verstärken.
Diese kommende Papstwahl, die ist also schon ziemlich entscheidend. Nicht nur für die rund 1,4 Milliarden KatholikInnen auf der ganzen Welt. Wie blickt Mara Klein jetzt ganz persönlich auf diese Wahl? Hätte das im Zweifel sogar Auswirkungen auf Maras eigene Mitgliedschaft in der katholischen Kirche? Oder geht das dann doch zu weit?
Also ich bin ein Mensch, ich frage mich sehr, sehr regelmäßig, ob ich das noch ethisch verantworten kann, in der katholischen Kirche zu sein. Dann ist das natürlich aber auch eine sehr deutsche Perspektive, also wir haben hier das Privileg, dass wir austreten können, in Anführungszeichen, dass wir das staatlich erfassen lassen können, dass wir uns nicht mehr als katholisch verstehen. Ich glaube, als Mitglied der Kirche werde ich mich aber weiterhin verstehen. Und gerade wenn es zu einem Umschwung da kommen sollte, also in eine wieder konservativere Richtung, gerade dann ist es, glaube ich, wichtig, sich zu organisieren, die Kritik laut zu machen, so dazu zu gehören, da auch für Menschen Hoffnungsperspektiven aufzutun, weiterhin darauf hinzuweisen, aus unserer privilegierten Sicht, dass das für viele fatal ist, wenn die Politik des Vatikans weiter nach rechts kippt. Also ich glaube, das würde meine Bereitschaft, da Verantwortung zu übernehmen und laut zu sein, eher erhöhen.
Mhm. Und was gibt dir jetzt mit Blick auf die kommende Konklave vielleicht auch Hoffnung?
Also meine Hoffnung ist, da es Kandidaten gibt, die eher liberal eingestellt sind, dass das schon mal ein sehr gutes Zeichen ist. Meine Hoffnung ist, dass die auch gewählt werden. Ich glaube, in der Perspektive so jetzt, wie würde ich mir wünschen, den nächsten Papst, ist es, glaube ich, sehr stark in die Richtung, ich wünsche mir den nächsten Papst, der in dem Sinne Franziskus diesen seelsorgerischen Ansatz weitergeht, dieses bei den Bedrängten sein, bei den Unterdrückten sein und daraus aber auch strukturelle Konsequenzen zieht. Also gerade eine Sache, wo Franziskus ambivalent ist, ist seine Haltung zu unseren Reformbemühungen in Deutschland. Und da hat er zum Beispiel nie offiziell wirklich anerkannt, dass es uns um die Aufarbeitung von strukturellem, systemisch begünstigten Missbrauch geht. Also das wurde einfach nie so richtig verstanden von römischer Seite. Und das sind so Sachen, die würde ich mir wünschen von einem künftigen Papst, der nicht nur seelsorgerisch für die Unterdrückten ist und sagt so, ich bin bei euch, sondern tatsächlich auch was ändert an der Kirchenstruktur, um diese Unterdrückung zu minimieren. Das betrifft nicht nur die Betroffene von sexualisierter Gewalt, das betrifft nicht nur queere Menschen und Frauen, das betrifft halt auch indigene Völker, die nach wie vor auf Entschuldigung des Vatikans warten und sich dafür einsetzen, dass da Kolonialgeschichte aufgearbeitet wird. Also all diese Themen, das würde ich mir wünschen, dass die mehr in den Fokus geraten.
Das war Unboxing News für heute. Das Team der Folge, Monika Ahrens, Johannes Döbbelt, Ingo Rockenberg, Julian Hilgert und ich, Rahel Klein. Und wenn euch das jetzt alles noch nicht genug war und ihr gerne noch mehr über Papst Franziskus erfahren wollt, dann empfehlen wir euch an der Stelle den ARD Popecast. In 4 Folgen erzählen unsere KollegInnen nochmal die Geschichte von Papst Franziskus, angefangen in seinem bescheidenen Zuhause in Argentinien, über seine überraschende Wahl zum Papst und sein teilweise auch schwieriges Leben im Vatikan. Den ARD Popecast findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek. Und jetzt, danke fürs Zuhören, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.